Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Fribourg-Wallis. Wer übernimmt das Ruder in der Stadt Thun? Ein Schwerpunkt zu den Thuner Wahlen am 28. November gibt es später in dieser Sendung. Vorher stellen wir diese Fragen. Warum hört die Stadtpräsidentin von Murten, Christian Feldmann, auf? Warum gehen Wintersportwagen im Wallis plötzlich zu? Und wer stillt 1000 Flaschen Spitzenwein zu Biel? Das Wetter nach einer kalten Nacht wird es morgen ziemlich schön. Am Mikrofon ist Sabine Gorschi. Jetzt Nachrichten mit Michael Sali.
Die Murtener Stadtpräsidentin Christiane Feldmann von der FDP tritt bei den Wahlen im März 2011 nicht mehr an. Sie war seit 1986 im Murtener Stadtparlament, seit 1994 im Gemeinderat und seit 1996 Stadtpräsidentin. Außerdem ist sie seit 9 Jahren für den Seebezirk im Freiburger Grossen Rat. Nach der Vereinigten Linken, der SP, der CSP und von den Grünen, von der Stadt Freiburg, der CVP und der FDP hat jetzt auch die SVP bekannt gegeben, wer sie für Wahl in die Stadtregierung im nächsten März vorschlägt. Es sind die 42-jährige Pädagogin und schweizerisch-peruanische Doppelbürgerin Marina Luz Flores und der 25-jährige Kevin Grangier. Er ist Webmaster bei der SVP Schweiz und Vizepräsident der jungen SVP Schweiz. Die SVP Freiburg versucht, zum zweiten Mal einen Sitz im Gemeinderat zu erobern. Die Stadtbauten Bern haben einen Übergangsdirektor bestimmt. Der Nachfolger von Rudolf Lanzrein, der vorzeitig pensioniert wird, ist der bisherige Vize Stefan Tellenbach. Er leitet in den nächsten Jahren die städtische Immobilienfirma. Zu den eigenständigen Unternehmen soll bis voraussichtlich 2014 wieder in die Stadtverwaltung integriert werden. Der Rentner, der Anfang September die Stadt Biel in Aufruhr versetzt hat, meldet sich zu Wort. In einem Brief aus der Untersuchungshaft an das Bieler Tagblatt schreibt er, er wolle weiterkämpfen. Er beklagt sich, dass Behördenvertreter und Politiker gezielt Falsches über ihn erzählt haben. Es ging ihm körperlich und seelisch gut, schreibt er weiter. Auszüge aus diesem Brief hat die Zeitung heute auf ihrer Webseite veröffentlicht. Der Heimverband Bern fordert vom Grossen Rat mehr Geld für das Personal. Konkret eine Lohnerhöhung von 2 statt 1% für das Personal in den rund 300 angeschlossenen sozialen Institutionen. Der Ueli Affold, der Geschäftsführer vom Heimverband Bern.
Wir stehen in Konkurrenz mit anderen Kantonen. Gerade im Bereich Heilpädagogik und Sonderpädagogik ist der Stellenmarkt ausgetrocknet und es wird immer schwieriger für unsere Heime, gut ausgebildetes Personal zu finden und so eine gute Betreuung für Menschen mit Behinderung sicherzustellen.
Die Forderung nach 2% mehr Lohn kommt rechtzeitig zur Budgetdebatte, die im Grossen Rat übernächste Woche stattfindet. Vorgesehen ist dort eine Lohnerhöhung von 1%. Die Landi Könitz bekommt einen Sozialpreis, und zwar von den Psychiatrischen Diensten Bern, von UPD. Die Landi wird für ihr soziales Engagement ausgezeichnet. Die Landi hilft, psychisch erkrankte Leute sich wieder besser ins Berufsleben zu integrieren. Die Landi bekommt 10'000 Franken. Die Verleihung vom Berner Sozialstern ist heute am Abend im Berner Rathaus.
Sie ist schon lange in der Politik. Murtner Stadtpräsidentin Christiane Feldmann von FDP. Angefangen hat sie 1986 im Murtner Stadtparlament, seit 1994 ist sie im Gemeinderat, seit 1996 Stadtpräsidentin von Murten und seit 9 Jahren vertritt sie den Seebezirk auch im Freiburger Grossen Rat. Jetzt will sie bei den nächsten Wahlen im März 2011 nicht mehr als Stadtpräsidentin antreten. Der Herbert Ming hat sie gefragt, warum nicht.
Für mich war es immer klar, dass das ein Posten ist, wo man sich mehr als 100% einsetzen muss. Das habe ich auch mit Leib und Seele gemacht. Aber ich habe immer gefunden, es braucht nachher mit der Zeit neue Ideen und neue Kräfte. Und als wir vor 5 Jahren darüber diskutiert haben, habe ich gesagt, wenn ich noch einmal komme, dann ist es sicher das letzte Mal. Und jetzt sind halt die Zeit rum.
Ihr seid hier Grossrätin, seid auch noch in verschiedenen Organisationen von der Gemeinde engagiert. Ist der Abschied in der Stadt Murten auch ein Abschied aus der kantonalen Politik oder gibt es Pläne irgendwie noch für andere Ämter?
Also alles, was mit der Gemeinde zusammenhängt, der Gemeindeverband, wo ich ja sehr engagiert war, auch im Freiburger Gemeindeverband, in sehr vielen Kommissionen, die Gesetze vorberaten haben, das ist gebunden als Amt. Und die anderen Ämter, das sieht man dann auch Grossrat.
Allenfalls Nationalratskandidatur?
das habe ich einmal gemacht, das hat mir gelangt.
Ihr geht jetzt nach drei Perioden als Stadtpräsidentin zu Murten. Was für eine Stadt, was für eine Gemeinde Murten hinterlässt ihr?
Ja, also ich glaube, wenn man von außen schaut, geht es der Gemeinde Murten gut. Das ist sicher nicht Missverdienst, aber ich habe sicher auch dazu beigetragen, dass wir eine moderne Verwaltung haben, dass wir gute Leute haben, die sich voll einsetzen, dass wir einen Gemeinderat haben, der professionell arbeitet und dass wir gewappnet sind für die verschiedenen Herausforderungen, die in Zukunft auf Murten werden zukommen. Sicher eins ist vom Strukturwandel, wie bringt man sich da ein, wenn doch die Einheiten grösser werden, und da muss man starker Partner sein, für das man das Gewicht behalten kann, das für die Entwicklung wichtig ist für den Standort.
Sagt Christiane Feldmann, noch amtierende Stadtpräsidentin von Murten. Die Walliser Regierung sperrt auch Winter Passstrassen nicht nur für die Autofahrer, wie das jetzt bis jetzt ist üblich war, sondern auch für Skifahrer und andere Wintersportler. Das ist neu. Und das hat heute im Walliser Grossrat für einen Proteststurm gesorgt. Reinhard Eier.
Die Grossräte haben aufs Amtsblatt von heute verwiesen. Da steht tatsächlich, dass die Strassen, die Wintersperre haben, das sind vor allem Passstrassen, aber auch Strassen in hohen Seitentäler, nicht nur für Auto gesperrt sind, sondern, und das ist neu, auch für Fussgänger, für Skifahrer, Langläufer, kurz für alle, die die gesperrten Strassen für irgendwelche Wintersport wollen nutzen. Und wer sich nicht an das Verbot hält, auch das steht im Amtsplatz von heute, muss mit einer Strafe rechnen. Das ist in der Häufen Grossrat, vor allem denen aus Tourismusstationen, ein gewaltiges Stück zu weit gegangen. Zum Beispiel dem Stefan Zurbriggen aus dem Saastal.
An dem ist neu, dass effektiv ein striktes Nutzungsverbot soll sein. Sei das für einen Fussgänger, für einen Schneeschuhläufer, für einen Skitourist, für einen Skifahrer, für einen Langläufer. Und gerade bei uns im Saastal zum Beispiel, von Saas-Almagell Richtung Mattmark, betrifft das ganz konkret Langlaufläufer.
Über 1000 Jahre, so ein Unterwalliser Grossrat gegangen, liegt im Winter über die Gross St. Bernhard. Darum gab es da oben ja die Mönche mit ihrer Rettungshin. Und nur jetzt sind da im Winter Skifahrer auf der Strasse unterwegs und besuchen das Hospiz. Das darf doch nicht verboten werden. Da dingen wir doch gescheiter gerade dem Staatsrat das Verbieten. Der zuständige Staatsrat Jacques Melli hat versucht zu beruhigen. Sie sind durch ein Gutachten darauf aufmerksam gemacht worden, dass sie als Besitzer von diesen Strassen die Verantwortung für Unfall auf diesen Strassen tragen und das nicht nur für Autofahrer, sondern aber für alle Leute, die sich da auf diesen Strassen bewegen. Und wenn sie die Verantwortung für eine gewisse Zeit, zum Beispiel im Winter bei Lawinengefahr, wollen ablegen, dann müssen sie die Strassen sperren, aber nicht nur für Autofahrer, sondern aber auch für alle anderen, wie Fussgänger, Skisportler etc. Auch die können ja in die Lawine kommen. Aber Ski, die Regierung, will da nicht so stur sein, man kann Ausnahmebewilligungen bekommen, allerdings nur unter gewissen Bedingungen, wenn zum Beispiel die Lawinengefahr nicht allzu gross ist und wenn der Gesuchsteller Verantwortung übernimmt für alles, was da mit seinen Leuten passiert. Das, so der Staatsrat weiter, sei jetzt der erste Winter, wo die Wintersperre auch für Fussgänger und Wintersportler gelten. Jetzt müssen sich halt zeigen, wie sich das auswirken und wie das gehandhabt werden
kann. Wir bekommen hier auf der Redaktion viele Diebstahlmeldungen von der Berner Kantonspolizei. Das ist Routine. Aber die heute kam, ist außergewöhnlich. In Biel sind aus einem Weinlager mehr als 1000 Flaschen Wein gestohlen worden. Dabei war der Dieben offenbar nur das Beste gut genug. Toni Koller.
Täter haben offenbar gewusst, auf was sie schauen müssen. Auf den Etiketten, die ganz grossen Namen, wie zum Beispiel Chateau Mouton Rothschild, Chateau Margaux, Chateau Cheval Blanc oder Chateau Petrus. Das ist Wein von der Sorte, die in Holz und definitiv nicht in Kartonkästchen daherkommt. Die gut 1000 Flaschen haben einen Wert von insgesamt 100'000 Franken. Das sind also im Durchschnitt 100 Franken pro Flasche. Der Einbruch in das Weinlager zu Biel hat weder Gewalt noch Köpfchen gebraucht. Eine Seitentür sei nicht beschlossen gewesen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Und auch der Abtransport ist glatt über die Bühne. Man hat einfach den Lieferwagen von der betroffenen Firma genommen. Zufall oder Absicht? Das können wir noch nicht sagen, hat der Heinz Pfeuti, Sprecher von der Berner Kantonspolizei, auf Anfrage gesagt. Man ermittelt darum auch Firmen intern. Sicher sei aber, hat er weiter gesagt, dass der Diebstahl von Wein ganz selten ist. Er könne sich nicht an einen ähnlichen Fall besinnen. Für Barbara Meyer, Chefredaktorin der Fachzeitschrift «Vinum», gibt es aber durchaus gute Gründe, für teuren Wein zu stellen, auch wenn sie nicht glaubt, dass man ihn hier in der Schweiz wieder verkaufen kann.
Ich vermute mal nicht, dass der in Europa wieder auf den Markt kommt. Wir haben da relativ gut beobachtete und gut strukturierte Marktstrukturen, sei es in der Schweiz wie auch im Ausland. Meine Spontanvermutung wäre, dass es auf Asien will. Und zwar aus dem Grund auch, wie die Erfahrung der letzten Monate und letzten wenigen paar Jahre gezeigt hat, dass Asien ein sehr aufnahmefähiger Markt ist und es dort auch eine zunehmend namhaftere und zahlreichere Kundschaft gibt, die an denen, genau diesen Gewächs mit hohem Prestige, gutem Wertverhältnis interessiert ist.
Trotzdem warnt die Berner Kantonspolizei vor exklusivem Wein, der in den nächsten Tagen zu günstigem Preis irgendwo zum Verkauf angeboten würde. Das können spezielle Weinhandlungen, Restaurants oder Inselpersonen sein.
Der Toni Koller über einen Weinklau zu Biel. Am 28. November findet in Thun Wahlen statt für einen neuen 40-köpfigen Stadtrat, für 5 Gemeinderäte und für eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für einen langjährigen SP-Stadtpräsident Hans-Uli von Almen. 27 Leute wollen Gemeinderat, 6 davon bewerben sich um das Stadtpräsidium. Und die Stadtpräsidentenwahl dominiert alles andere. Der Christian Strübin berichtet.
Das Strassenbild von Thun und Plakatwände sind zurzeit ein Abbild davon, was der Wahlkampf 2002 in dieser Stadt derweil dominiert. Es ist die Frage, wer wird Thun Stadtpräsident oder Stadtpräsidentin? Am 28. November wird gewählt und wer Stappi werden will, muss zuerst Gemeinderat sein. Aber bei 6 Bewerbungen wäre es eine riesen Überraschung, wenn es keinen zweiten Wahlgang gäbe. Am 12. Dezember fallen darum die Würfel endgültig. Und bis dann kämpfen vor allem die grossen Blöcke SVP und FDP und das Bündnis SP und Grüne mit bemerkenswertem Aufwand um jede Stimme. Die SVP, die zusammen mit der FDP der amtierende SVP-Stadtratpräsident Raphael Lanz im Rennen hat, macht aus dem Wahlkampf konzentriert eine zentrale Grundsatzfrage. Der SVP-Präsident Ueli Jost.
Wir erwarten von diesen Wahlen hier zu tun die klare Wende. Wir wollen nach sehr vielen Jahren rotem Stadtpräsidium das Stadtpräsidium mit der bürgerlichen Seite haben. Es ist primär wichtig, dass wir jetzt auf der einen Seite die finanzielle Seite in den Griff bekommen, aber auch, dass wir hören mit planen, sondern dass wir jetzt einmal realisieren, was möglich ist. Und wir werden auch müssen sagen, was einfach nicht mehr möglich ist.
Die Sozialdemokraten, die ihre unterdessen 40-jährige Stadtpräsenz natürlich verteidigen wollen, die sich zusammen mit den Grünen auf den SP-Gemeinderat Peter Siegenthaler als Kandidat geeinigt haben, stimmen sich gegen den bürgerlichen Wendeanspruch. Der SP-Parteipräsident Franz Schori.
Ich habe den Eindruck, wir sind gut drinnen in diesem Wahlkampf. Wir engagieren uns für erneuerbare Energien hier zu tun, für mehr Arbeitsplätze, für Lebensqualität. Alles Themen, die die Leute betreffen. Und ich denke, das wird sich auszahlen bei diesen Wahlen. Bei der konkreten Sachpolitik merkt man häufig nicht viel von der Parteizugehörigkeit. Aber es spielt schon eine Rolle, mit welchen Grundwerten dass eine Politikerin oder ein Politiker das Amt wahrnimmt.
Warum eigentlich machen Parteien aus dem zukünftigen Stadtbi so eine grundsätzliche Lichtgestalt, einen personifizierten Hoffnungsträger für mehr Dynamik? Und was kann gerade für die Bürgerlichen und Wirtschaftsverbände so wesentlich anders laufen, wie doch die Bürgerlichen schon jetzt im Gemeinderat wie im Parlament eine Mehrheit haben? Der freisinnige Fraktionschef Peter Dötschler.
Er hat natürlich das Gefühl, als Präsident, oder? Das ist der, der an den Fäden zieht. Und das ist eigentlich der Leiter, das ist der Leuchtturm. Und der hat schon eine Ausstrahlung. Und wir stellen uns da schon ein bisschen klarere Ziele vor, woher er will tun. Und als Präsident hat man es in der Hand. Was nimmt man, wie nimmt man seine Finger? Wo zieht man ein bisschen mehr? Und da sehe ich ein riesen Potenzial für Veränderungen in Zukunft mit neuem Schwung. Und einfach unverbraucht an das Zeug hergehen.
Also der prägende Richtungswechsel, wo das Thun hersteuert, die Zukunft, die einmalige Chance, weil es sicher 2 Gemeinderatssitze neu zu besetzen gibt und man den Stadtbi nicht angreifen muss. Der Thomas Hilpold, Fraktionschef der Grünen Freien Liste, winkt ab.
Glaube ich eigentlich nicht. Also in der Vergangenheit haben die Bürgerlichen im Gemeinderat und im Stadtrat immer eine solide Mehrheit gehabt und es wird so bleiben. Was es hoffentlich wird geben, gleich wer da neu gewählt wird, ist hoffentlich ein Kulturwandel. Ich wünschte mir, dass wir offenere, fairere Diskussionen haben, auch Diskussionen, die früher einsetzen und nicht schon alles brittelt ist. Das wäre wichtig.
Das das klassische Wahlkampfmuster bürgerlich gegen Rot-Grün würde stimmen, wenn nicht noch vier weitere Parteien um das Stadtpräsidium würden werben. BDP, die das erste Mal antritt, und das mit der langjährigen ehemaligen SVP-Vizestadtpräsidentin und Gemeinderätin Ursula Haller. Eine BDP, die bei den Grossratswahlen zu Thun aus dem Stand aus 14% gemacht hat. Aber die Thunerwahlen sind nicht Grossratswahlen und so wird diese Wahl zur Schicksalswahl. Für Ursula Haller, die alleine probiert, die Hürde für ihre vierte Amtszeit zu nehmen. Der Reto Vanini, BDP-Vorstandsmitglied und Ehemann von Ursula Haller, sieht es so.
Ja, ist natürlich immer einmal eine Frage, wie man Schicksal definiert. Aber ich denke schon, es ist eine Wahl, die ganz wichtig ist. Eine Art Signalwirkung auf den Kanton Bern und auf die weitere Schweiz. Und selbstverständlich, wir haben mit Ausnahme von Ursula Haller niemanden, der unser Zugpferd ist. Und unsere Zielsetzungen sind ganz klar. Wir wollen den Gemeinderatssitz verteidigen und wenn es dann gelingt, das Stadtpräsidium zu erreichen. Aber da müssen wir schauen.
Und je nachdem, wie viel Stadtbestimmen die BDP am übernächsten Sonntag macht, wird es dann für einen zweiten Wahlgang ganz heiss, wenn sich die Bürgerlichen allenfalls auf eine einzige Kandidatur müssen einigen, für einen SP-Kandidat überhaupt können Paroli zu bieten. Es ist noch speziell, eine traditionelle bürgerliche Mehrheit in der Rät und vorbehalten, ob sie der diszipliniert gesamthaft etwa gleich stark rot-grün Block kann schlagen. Krux ist das von einem bürgerlichen Lager, das halt schon sehr aufgesplittert ist, weil EVP, EDU und CVP mit dem Hans Kipfer, dem David Kühling und dem Konrad Hedener die Schar von den Stadtbewerber verdoppeln. Der gemeinsame Fraktionschef Thomas Notter.
Wir wollen endlich das Rechts-Links-Schema aufbrechen. Wir rechnen damit, dass man das mit Kompetenz und mit Realismus ohne Blockbindung am besten könnte machen. Die Fähigkeit ist nicht ein Folge von der Grösse der Partei, sondern vom eigenen einzelnen Kandidat.
In Sachen Stadtpräsidium ist das ein Unterfangen mit wenig Chancen, aber es könnte nach manchem Versuch in den letzten Jahren die Chance sein, einen Gemeinderatssitz zu holen. Und so positionieren sich die christlichen Mitteparteien als pragmatische Macher und machen so, zusammen mit der BDP, den traditionellen grossen Gemeinderatsparteien das Leben schwer. Nur redet bis um den Wahlkampf niemand mehr von den Sachgeschäften.
Alle schauen also auf die Stadtpräsidentenwahl und nicht auf das, was zu tun eigentlich schon am Laufen ist. Nochmal der Christian Strübin.
Die Hoffnung und die Erwartungen der Parteien quer durch den weltanschaulichen Garten sind allweg plausibel, dass die Wahlen von Ende November tun der Politik erneuern und beschleunigen, auch wenn die bürgerlichen, das rot-grüne Lager und mit den Parteien unterschiedlichste Prioritäten haben. Und dass der bisherige Gemeinderat noch enorm Gas gibt und vor den Wahlen noch aufräumt, ist auch sichtbar. Sonst wäre die Zukunft von der Einspanelle nicht drei Tage vor dem Wahltermin ein Pressekonferenzthema. Und die traditionell schittere Finanzkraft von Thun ist erstens nicht neu und es ist zum Beispiel eine der zentralen Herausforderungen, die für alle Parteien gleich ist, weil alle ihre Bedürfnisse finanziert haben. Und darum lohnt sich auch eine Bilanz, was eigentlich läuft. Im Süden der Stadt wächst in der grössten Baustelle vom Berner Oberland das neue Stadion her. Das tägliche Verkehrschaos im Norden dieser Stadt könnte ein Ende haben mit dem regionalen Umfahrungssystem Bypass Thun Nord, das wiederum neue Wirtschaftszonen erschließt. Das Parking im Schlossberg ist so konkret wie seit 40 Jahren nicht, auch wenn es den Bürgerlichen zu lang gegangen ist. Und das Schloss hat einen Investor, der sorgfältig mit dem sensiblen Thuner Wahrzeichen umgehen will. Da ist sein Bezug zu Thun spannend, auch wenn das der Stadtrat nicht erst nach Monaten von der Geheimhaltung hat wollen hören. Der Hans-Ulrich Müller, am 29. September, als er im Rittersaal hergestanden ist und sein Schlossprojekt vorgestellt hat.
Bei dieser Investition oder, ist vor allem meine regionale Verankerung ausschlaggebend. Mit der Stadt Thun, beruflich und militärisch in der Vergangenheit sehr prägende Erfahrungen gemacht habe. Hier wäre eine gute Gelegenheit, ein paar Sachen zusammenzunehmen und etwas Gutes zu machen, was schlussendlich etwas ist, was ich als Unternehmer machen will, etwas, das Bestand hat, was natürlich auch Mehrwert für die Gesellschaft schaffen hier. Das ist im Vordergrund. Bedingt natürlich, dass die Bevölkerung Ja sagen dazu.
Das sagt der Maus der Wirtschaft nicht, wenn er dieser Stadt kein Potenzial würde zutrauen und darum unterdessen weitere Altstadtliegenschaften gekauft hat. Eine Altstadt notabene, wo die SP keine Beissehmung hat, im Kampf gegen Vandalismus und Lärm so strenge Seiten aufzuziehen, dass ein Berner Freisinn auch ins Augenwasser kommt. Im Selve-Areal und auf einer Industriebrache nebendran entsteht ein neues Quartier, was ein städtebauliches Privileg ist. Und nebendran hat der Waldtuner Konzepthalle 6 eingerichtet, ein wundervolles Stück Industriehistorie, jetzt ein Zentrum für Design, Kultur und Gastronomie. Der Uli Biesenkamp hat zwar kein Stimmrecht, aber er hat eine Haltung zu dieser Stadt.
Ich bin 1965 nach Thun gekommen und bin nie weggegangen von Thun. Also das sagt schon alles. Ne? Thun bedeutet für mich Kleinstadt, wo aber für mich natürlich unglaubliche Qualitäten hat, was man kann machen in Thun. Und wir versuchen jetzt eben auch den kulturellen Bereich noch ein bisschen besser zu beleben.
Das neue Kongress- und Kulturzentrum ist im Bau und wie der Verlust vom Swiss Economy Forum eine riesen Enttäuschung ist, nur ein bisschen gemildert von der Aussicht, dass der Solarkonzern Meyer Burger zu Thun seinen neuen Hauptsitz mit Hunderten von Arbeitsplätzen baut. Und auf der anderen Seite gibt das Raum für neue Anlässe, die den Rahmen weniger sprengen. Die Leute, die jetzt die Wirtschafts- und Tourismusförderung betreiben, haben da ein dankbares Spielfeld. Und sie sind scharf beobachtet in dieser Stadt von ihm, wo vor Jahren hier sein Herz verloren hat, mit der Renovation auf alten Häuser und Schiff. Der Ingenieur und Architekt Rolf Lemberg aus dem Dampfschiffhaus beim Kursaal.
Inzwischen haben wir Thun sehr lieb gewonnen, wenn wir auch bedauern, dass man bei bestimmten Projekten zu langsam vorankommt. Speziell das Thema Uferwege ist noch nicht so zu Ende gedacht und zu Ende gebracht, wie es eigentlich für die Thuner Bevölkerung erforderlich wäre.
Vieles ist erkämpft, manchmal mit den Nähe an der Urne oder mit dem Aufstand von der Bevölkerung. Aber es kommt etwas zustande. Der Gemeinderat kann nicht jeden Erfolg für sich verbuchen. Aber er ist auch nicht für jeden Rückschlag verantwortlich.
Der Christian Strübin über die Ausgangslage vor den Thuner Wahlen, die findet am Sonntag in einer Woche statt. Jetzt ein Blick auf morgen.
Regional Diagonal die Woche quer durch die Schweiz. Die Sendung morgen mit diesen Themen. Basel fürchtet um die Unabhängigkeit der Basel Zeitung. Der Christoph Blocher soll sie nämlich unter die Lupe nehmen. Der Widerstand gegen das Beratungsmandat vom SVP-Politiker ist aber ziemlich bigott. Er ist der Michael Jackson unter den Köch, der Bündner Andreas Caminada. Diese Woche hat er einen weiteren Stern gekriegt. Aber wie wird man eigentlich Superstar mit Kochlöffel? Ein Rezept von einem Gastrokritiker. Die Olympischen Spiele sollen wieder in der Schweiz stattfinden. Jawohl, meint der Bundesrat Ueli Maurer. Auf gar keinen Fall, meint unser Korrespondent, der die Walliser Kandidatur 2006 noch präsent hat. Morgen Mittag nach den 12 Nachrichten, Regional Diagonal.
Regional Diagonal, also morgen Mittag. Wichtiges vom Tag noch mal kurz, Michael Sali.
Die Murtner Stadtpräsidentin Christiane Feldmann von der FDP tritt bei den Wahlen im März 2011 nicht mehr an. Nach 25 Jahren im Gemeinderat und 15 Jahren als Stadtpräsidentin sieht sie dafür. Der Rentner, der Anfang September die Stadt Biel in Aufruhr versetzt hat, schreibt einen Brief aus der Untersuchungshaft an das Bieler Stadtblatt. Er wolle weiterkämpfen und er beklagt sich, dass Behördenvertreter und Politiker gezielt Falsches über ihn erzählt haben. Es ging ihm körperlich und seelisch gut. Die Walliser Regierung sperrt den Winter die Passstrasse nicht nur für die Autofahrer, wie das bis jetzt üblich war, sondern auch für Skifahrer und andere Wintersportler. Das ist neu und das hat heute im Walliser Grossrat für einen Proteststurm gesorgt. Der Heimverband Bern fordert vom Grossrat mehr Geld für das Personal. Konkret eine Lohnerhöhung von 2 statt 1% für das Personal in den rund 300 angeschlossenen Sozialinstitutionen.
Der Wetterbericht für morgen und für einen Sonntag hat jetzt Christine Jutz von SF Meteo.
Am Jura nachher gibt es in der Nacht stellenweise noch ein bisschen Regen, sonst ist es aber trocken und zum Teil auch klar. Temperaturen sinken zur Nacht auf minus 3 bis 0 Grad. Am Samstag wird es föhnig und es bleibt zeitenweise sonnig. Am Jura hat es auch morgen mehr Wolken und es kann auch ein bisschen daraus tröpfeln. Zwischen der Glan und dem Oberaargau hat es am Vormittag ein paar Nebelfelder. Im Laufe des Nachmittags werden die Wolken dann vor allem im Südwallis, also so von den Fischbertäler über den Simplon bis ins Goms, langsam dichter. In der Nacht auf dem Montag kommt es regnen, die Schneefallgrenze liegt bei rund 1000 Meter. Temperaturen am Samstag bei 5 Grad mit Föhn bis 8 Grad. Am Sonntag tut es überall zu, es wird aber nur stellenweise nass. Schnee gibt es oberhalb von 1200 Meter.
Das war das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Redaktion Michael Sali, Moderation Sabine Gorsche.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.